ARD.
Ab ins Bett, sexuelle Späterziehung, so heißt das neue Buch von Susanne Rehlein. Sie ist Autorin, Journalistin, Lektorin, Übersetzerin, kommt ursprünglich aus Leipzig, schreibt für das Magazin und schreibt auch für die Zeitschrift Separé, hat mehrere Bücher über Sexualität, Körperbewusstsein und Beziehungen geschrieben. Bekannter Titel ist Susanne Rehleins versaute Hausapotheke. Und nun also sexuelle Späterziehung, darüber wollen wir reden in diesem MDR-Kulturdiskurs. Wer erzogen werden soll und warum. Ich bin Carsten Tesch, Susanne Rehlein. Willkommen bei MDR Kultur.
Danke, freut mich.
Glückwunsch zum Titel.
Dankeschön.
Wer ist gemeint? Wer ist da irgendwie spät dran, wenn es eine sexuelle Späterziehung geben soll?
Sexuelle Späterziehung ist natürlich witzig gemeint. Ich hoffe, das merkt man, weil niemand will erzogen werden. Dann würde keiner das Buch kaufen. Aber natürlich hat das einen ernsten Kern, weil in jungen Jahren Lust und Libido groß sind, aber sobald das eben weniger wird, tritt relativ deutlich zutage, dass es dem Sex, wie er so gemacht wird, an technischen Finessen fehlt. Also man könnte sagen, die Leute haben Probleme in der B-Note und viele fangen dann an, in den Swingerclub zu gehen oder probieren mal SM oder gehen fremd oder hören eben ganz auf mit dem Sex, so in mittleren Jahren, ab Mitte 40 vielleicht. Und ich plädiere aber für einen anderen Weg, der da heißen könnte, macht's feiner, macht's spüriger und die emotionalen und sozialen Komponenten von Sex sollten wichtiger werden. Und natürlich sind ein paar Techniken auch hilfreich und die stelle ich auch vor im Buch.
Und ich habe nämlich auch gedacht, dann bei der Erziehung, erstmal bin ich, also der Witz hat sich mir sofort erschlossen. So, es ist sozusagen nie zu spät, irgendwie, wie man so sagt, sich eine schöne Kindheit zu erfinden, irgendwie mit einem guten Sexleben anzufangen. Ich dachte aber umgekehrt auch, es gibt doch eigentlich so viel Erziehung beim Thema Sex, so die aus Regeln besteht, die Sex regulieren, an die Kette legen, ganz viel verbieten. Da bieten sie ein Kontrastprogramm an.
Ja, es gibt unglaublich viel zu lernen und zu wissen über Sex und es gibt unglaublich viele Bücher und ich komme aus der Indie-Ecke, aus der witzigen Ecke und ich hoffe, dass das den Leuten wirklich Lust macht, was zu lernen. Denn ich finde überraschend, wie wenig Energie und Zeit die Leute in ihren Sex investieren. Dabei hat er so viel Heilungspotenzial, macht glücklich, soll angeblich sogar lebensverlängernd sein. Und die meisten benutzen ihn aber wirklich nur zur Entlastung nach einem anstrengenden Tag. Also sei es jetzt Solo-Sex oder mit Partner oder Partnerin. Und das ist ja fein, aber es geht so viel mehr. Und mir ist schon klar, dass ich da ein bisschen fanatisch bin und niemand muss es übertreiben. Aber sobald es irgendwie so ist, dass hauptsächlich ungute Gefühle damit verbunden sind, Schweigsamkeit, Scham, dann sollte man sich was überlegen und dann sollte man welches Buch auch immer lesen oder welchen Kurs auch immer belegen.
Und das, was Sie eben mit dem Entlastungssex gesagt haben, das ist ja etwas, das kommt ja ziemlich am Anfang in dem Buch und ich musste wirklich auch schmunzeln, wie Sie es gesagt haben. Nee, dafür ist es ja eigentlich, also habe ich das richtig in Erinnerung, dafür ist es doch eigentlich viel zu schade.
Ja, ich finde, das kann man machen, aber dann verpasst man so viel Magisches und Zauberhaftes. Also wenn man sich nur mal vorstellt, was da abgeht. Zwei Menschen treffen aufeinander und haben dann so zauberhafte Erlebnisse miteinander. Also für den normalen Sex, also im Grunde kann ich mir es dann auch alleine machen oder ich gehe einfach ins Fitnessstudio. Der Effekt ist der gleiche.
Jetzt bin ich so an dem Moment jetzt, dass wir an dieser Stelle weiter diskutieren können, so mit dem Fitnessstudio und ob das wirklich der gleiche Effekt ist. Aber ich will noch ein bisschen beim Grundsätzlichen bleiben. Also es kursieren ja viele Vorstellungen, was wir so beim Sex wollen, was Männer wollen, was Frauen wollen. Und Sie denken viel, was Menschen sich vorstellen und erwarten, ist Quatsch, kostet Lust, verhindert Freude, verhindert Glück miteinander?
Ich glaube, wenn man den Durchschnittssex macht, der da besteht aus Vorspiel, Akt und Nachspiel und diese peniszentrierte, zielorientierte Variante macht, wo eben zumindest einer am Ende oder in der Regel nur einer einen Orgasmus hat, dann verschenkt man was. Und das kann man ja ruhig machen. Man muss ja nicht seinen ganzen Sex jetzt umkrempeln, nur weil Susan Rehlein das sagt. Aber man könnte ja jedes zweite Mal wirklich offen in die Begegnung gehen und mal gucken, wenn ich viel atme, wenn ich viel Energie in die Kiste gebe, was passiert denn? Was wollen denn die Körper miteinander machen und nicht meine kleine Vorstellung davon, was Sex sein soll?
Also ich halte schon mal fest, viel atmen, viel Energie in die Kiste geben, das ist etwas, was im Buch auch öfter auftaucht. Würden Sie sagen, gibt es aus Ihrer Sicht Neuigkeiten, wenn es um Sex geht?
Ja, absurderweise waren so ein paar anatomische Basics lange nicht bekannt. Zum Beispiel kennt man erst seit ein paar Jahren die Tatsache, dass die Klitoris nicht nur aus der Perle besteht, die man kennt und die ja quasi so der An- und Ausschaltknopf für die weibliche Lust ist, sondern dass die lange Schenkel hat, die die Vulva umschließen, weshalb es eben Sinn macht, die ganze Vulva zu liebkosen. Oder der zweite Punkt, der G-Punkt ist 2 Zentimeter in der Vagina, aber immer noch umstritten. Also der ist nicht irgendwo im All oder in der Tiefsee und trotzdem weiß man nicht genau, gibt es den nur oder gibt es den nicht. Es liegt daran, dass die Forschung auf Umfragen basiert und die meisten Frauen ihre Vagina nicht belebt haben und deshalb mit diesem Punkt nicht in Kontakt sind und ihn nicht kennen.
Was heißt das, ihre Vagina nicht belebt haben?
Frauen fassen in aller Regel nicht in ihre Vagina rein, wenn sie sich Lust verschaffen, sondern bespielen eben nur die Klitorisperle. Und es wird gesagt, dass dadurch das Gewebe eben taub ist und auch bei der Penetration nicht viel Lust machen kann. Und es wäre doch auch sinnvoll, wenn zum Beispiel mal die Gynäkologin das Spekulum anders drehen würde, damit nicht der eine Schenkel den G-Punkt quasi verdeckt, sondern so seitlich dreht und dann sagt, hier Frau Rehlein, das ist übrigens Ihre G-Fläche und die sieht so und so aus. Das würde sehr helfen.
Und so plädieren Sie dafür, neue Praktiken zu lernen? Also keine, die es nicht wirklich schon geben würde, sondern Sachen, die zwei bisher einfach nicht gemacht haben oder ignoriert haben oder irgendwie weggeschämt haben. Was haben Sie da noch für Beispiele?
Mein wichtigster Punkt oder das, was mich am meisten interessiert, ist eben tatsächlich, meine Masturbation hat einen großen Einfluss darauf, wie ich meinen Sex erlebe. Es lohnt sich also, von den 5,5 Minuten, die Frauen im Schnitt masturbieren, auf, weiß ich nicht, 20, 30 zu kommen. Oder bezogen auf den Zweiersex hat mich auch überrascht, die Information, dass SM zum Beispiel mit einer starken Anspannung im Körper zu tun hat, dass entspannte, lässige Menschen eher Blümchensex bevorzugen würden. Das hätte ich nicht gedacht und das fand ich wirklich wahnsinnig interessant. Wer ist denn heutzutage schon nicht angespannt, unter uns Großstädtern zumal?
Und weil Sie jetzt die Masturbation ansprachen, Sie waren jetzt bei der Frau stehen geblieben. Es gibt auch ein Kapitel zur Masturbation des Mannes, wo ich dachte, okay, also das zählte zu den Dingen, wo ich sehr früh wusste irgendwie, wie das geht. Und dieses Wissen hat auch über die Jahre irgendwie nicht aufgehört. Und dann lese ich das und stelle fest, okay, also da gibt es noch mehr dazu zu sagen.
Ja, in Bezug auf die Männer jetzt, ja? Mhm. Und zwar ist die gängige Masturbationspraxis für Männer eben fast noch kürzer als diese 5,5 Minuten bei Frauen. Und sie passiert unter Benutzung von Bildern, also Pornobilder oft, mit wenig Atem, angespanntem Becken und schnell und im Geheimen quasi, ob jetzt schamvoll, kann ich nicht sagen. Und das hat natürlich Einfluss auf den Zweiersex, auf den Paarsex. Das ist dann meine oder die sexuelle Handschrift des jeweiligen Mannes. Und ist extrem störanfällig, sobald eine Frau dazukommt, die dann unter Umständen sich noch bewegt. Plus der Mann muss sein Becken anspannen bei dieser Art Masturbation und im Paarsex wird es wahnsinnig schnell anstrengend und kann gerade in mittleren Jahren unter Umständen nicht mehr so lange durchgehalten werden.
Und weil Sie jetzt Pornos erwähnt haben, lassen Sie uns kurz noch über Pornos sprechen. Also obwohl dazu ja viel gesagt ist, so, also wie die Pornos ein Riesenproblem geworden sind, seit sie im Netz irgendwie so flüssig und ohne zu ruckeln laufen. Was wäre Ihr kurzes Wort dazu zum Thema Porno?
Die haben schon ihr Gutes. Also gerade auch für Menschen, die vielleicht keinen Zugang zu Sex haben, kann das eine gute Variante sein zur Entlastung. Ich glaube nur, dass viele Menschen pornosüchtig sind und dass darüber noch nicht genug geredet wird. Also ich will da keine Vorschriften machen. Jeder sollte seinen Konsum da selbst regulieren und man sollte Kinder besser schützen, finde ich, weil das eben tatsächlich Einfluss auf den Sex hat, auch wenn viele Menschen das abstreiten würden. Aber das glaube ich nicht.
Und Sie sagen ja auch in dem Buch, dass, also machen ja richtig den Vorschlag, so bei der Palette der Dinge, die man doch mal ausprobieren könnte, dass also, wenn das Paar zusammen Pornos guckt, dass das eine Möglichkeit sein könnte.
Genau, man könnte sich ja Inspiration holen aus Pornobildern, aus Pornogeschehen.
Und
das halte ich für sinnvoll.
Und dann steht aber auf Seite 149, ich muss jetzt eben schmunzeln, jetzt sind wir auch gerade so ein bisschen so ernst, so ist Ihr Buch ja gar nicht. Sie hatten es ja anfangs auch angedeutet, jetzt sind wir hier so in so einem ganz nachdenklichen Ton angekommen. Auf Seite 149 steht dann aber in dem Buch, also wer kümmert sich denn nun eigentlich darum? Wer ist derjenige, der jetzt die Frage stellt, wollen wir mal zusammen jetzt ein Porno gucken? Da muss man sich ja auch einigen, was man irgendwie zusammen guckt und dass man überhaupt was findet, was man also dann vielleicht auch gemeinsam mag, ist vielleicht auch schon ein interessanter Prozess. Aber auf Seite 149 steht, Frau übernimmt Verantwortung, die Veränderung muss von den Frauen ausgehen. Warum denn?
Ich glaube, dass der Paarsex, so wie er gemacht wird, in aller Regel für die Männer ein bisschen besser funktioniert. Die haben in der Regel ihren Orgasmus und die machen so ihr Ding. Das ist ja auch historisch gewachsen. Die Männer müssen delivern, die Männer müssen sich abrackern und müssen dafür sorgen, dass die Frau Lust hat und einen Orgasmus hat und stöhnt. Und für die klappt das auch. Aber es gibt ja diesen gewaltigen Orgasm-Gap. Die Frauen haben in der Regel keinen Orgasmus und denen geht es schlechter damit. Und deshalb muss die Veränderung von ihnen ausgehen. Plus, die Männer haben ja so eine kleine sexuelle Nutzfläche, heißt es immer, nur diese paar Quadratzentimeter. Und Frauen sind in der Regel da geschulter, sind sinnlicher, sind ganzkörperlicher. Und die können so für diese ganzkörperliche Lust und Sinnlichkeit ein bisschen plädieren und das so ins Sexgeschehen einbauen und die Männer dahin führen zu mehr Gefühl, zu mehr Erotik und so Freude. Nicht dieses mechanische, ja, ich muss jetzt hier Leistung bringen und abarbeiten.
Und das merkt man ja auch, wenn man Ihr Buch liest, den Horizont zu erweitern. Also in den Kinos ist mir ja dazu eingefallen, laufen gerade die Oslo-Stories, diese Trilogie, und in dem dritten Teil der Trilogie, der Liebe heißt, da gibt es den Satz, es ist niemals nur Sex, wenn zwei miteinander schlafen. Wenn das stimmt, was ist es denn dann, wenn es niemals nur Sex ist, was ist es denn dann immer?
Jetzt will ich sofort ins Kino stürmen, das klingt gut, schaue ich mir an. Es kann ja auch nur so ein Entlastungssex oder Entlastungsficken sein, aber dann ist es Entspannung oder es kann sein Ego-Befriedigung oder all das. Aber für mich ist es immer Liebe. Also immer, wenn jemand kommt, mache ich mein Herz für den auf und dann lasse ich die Magie passieren. Also unter dem würde ich es nicht machen. Und das macht den Sex eben dann so schön, so magisch, selbst wenn er jetzt nicht 3 Stunden dauert.
Und was ist mit der Trennung dann von Sex und Liebe, die viel diskutiert wird? Also so Casual Sex oder Friends with Benefits, Freundschaft plus so diese Modelle?
Ja, das ist für viele Singles die Rettung, weil entweder ich habe mit einem Fremden oder Freund Sex oder ich habe dann eben keinen. Und wir haben ja gerade gesagt, dass Sex total gesund ist und gut ist und man anders im Leben steht, wenn man Sex hat. Also ich finde das ganz toll, dass es das gibt. Und ich kann doch aber auch für einen Fremden mein Herz aufmachen und genießen, was da ist. Und muss dann halt, wenn der wieder geht, mein Herz wieder zumachen und mich freundlich verabschieden. Und viele Frauen sagen, das können sie nicht.
Ich wollte gerade sagen, und das kriegen sie hin. Ja.
Naja, ich finde, wir sind doch alle erwachsen und natürlich weiß man, dass beim Sex Oxytocin ausgeschüttet wird und viele Frauen haben so Daddy-Issues oder weniger sexy formulierten Vaterthema und dann ist man halt verliebt oder meint verliebt zu sein in den Typen, der da gerade der Sexgott für mich war.
Kann ich kurz unterbrechen? Was hat ein Vaterthema direkt mit Verlieben zu tun?
Die Väter waren oft abwesend oder also entweder emotional abwesend oder richtig abwesend. Und dann wird die Frau sich Männer suchen, die abwesend sind und wo sie dann baggern und sich bemühen kann und toll sein und sich anstrengen. Also so, das könnte ein Aspekt sein.
Und so habe ich hatte Sie jetzt bei dem Gedanken unterbrochen, warum es für Frauen, wie Sie sagen, eher schwierig ist, ihr Herz nach einer Casual-Sex-Situation, nach einem One-Night-Stand irgendwie wieder zuzumachen.
Ich müsste mir dann bewusst machen, dass jetzt gerade das Oxytocin spricht und nicht, dass die große Liebe war nach einer Begegnung. Und das kann ich doch hinkriegen, da kann ich mir doch ein guter Elternteil sein und dann mache ich halt was anderes Schönes an dem Abend und bin dann halt mal kurz mäh und traurig, weil ich jetzt keinen Partner habe und weil der weggegangen ist. Aber dass ich tollen Sex hatte und dass ich mich lebendig gefühlt habe und die ganzen Hormone ausgeschüttet habe, das ist doch diese kleine Traurigkeit wert, finde ich zumindest.
Und was heißt das also? Zu wie viel Beziehung raten Sie, bevor man sich dann sexuell begegnet? Weil Sie sagten jetzt, also bei Ihnen ist immer das Herz voll mit am Start.
Ja, ich als alte Tantrikerin, ich kann mein Herz aufmachen und wieder zumachen, also hoffe ich. Und ich brauche da nicht lange Vorlauf.
Also ja, Sie trennen Sex und Liebe nicht, sondern Sie haben ein gutes Timing für Sex und Liebe.
Genau, was ist aber denn? Das kann man natürlich nicht jedem raten. Da muss jeder gut auf seine Grenzen und auf sein Herz und auf seine jeweilige Situation achten. Ich will jetzt auch niemanden da in oberflächliche, ungute Beziehungen, sexuelle Beziehungen scheuchen, die dann nicht gut tun.
Dann braucht man also zum Beispiel viel Autonomie und so, spielt dann sicher auch eine Rolle, dass man also mit sich
absolut
so vielleicht so ganz grundsätzlich ein ganz gutes Einvernehmen hat oder so.
Absolut, ne? Man braucht gute Grenzen, darf nicht zu traumatisiert sein, muss irgendwie fit sein und sich gut kennen, ja.
Und was ist mit solchen Regeln wie so kein Sex beim ersten Date?
Ja, sollte man wahrscheinlich machen, aber jetzt um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, Männer reden beim ersten Date wahnsinnig viel und wollen sich präsentieren und erzählen, wie toll sie sind, meiner Erfahrung nach. Und das halte ich nicht aus. Dann würde es bei mir nie ein zweites Date geben. Deshalb Sex beim ersten Date.
Also, was haben Sie ansonsten noch knapp zu merken, so für so einen harmlosen Frühsommertag, an dem wir uns unterhalten? Also ich mir zum Beispiel ist für mich dann unübersehbar gewesen in Ihrem Buch. Zum Beispiel, ein Penis kann auch schön sein, wenn er zart entspannt in der Gegend rumliegt.
Ja, das ist doch ein wunderschöner Punkt. Vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen. Genau, um Männer aus dem Machen und dem Leistung bringen und Tun rauszuholen, kann man einfach ihren Penis in die Hand nehmen und liebkosen und knuddeln. Penisse wollen eben nicht nur, so wie man das gängig macht, hoch und runter bewegt werden, sondern die werden gerne gedrückt und auch sehr gerne festgedrückt. Also dann im Zweifelsfall dem Partner ins Gesicht schauen, nicht, dass er Todesangst im Blick hat. Die werden auch gerne ein bisschen verdreht. Mich hat das, als ich Tantra-Massage gelernt habe, sehr beschämt. Ich dachte, ich mag Penisse und dann habe ich erst erfahren, was man alles mit einem Penis anstellen kann. Also suchen sich einen Penis und schauen Sie, was der mag, was man machen kann an diesem Nachmittag. Aber es könnte ja auch simpler sein. Vielleicht ist ja jemand noch unterwegs und spürt die Sonne auf der Haut, so was ganz Einfaches, und spürt den Fahrradsattel am Damm und spürt die Bluse an der Brust. Solche Sachen können einen einstimmen auf Sex, dass man nicht so von 0 auf 100 dann loslegen muss, wenn man nach Hause kommt, sondern man ist einfach schon als sinnliches, sexuelles Wesen unterwegs auf der Straße.
Und so gibt es in Ihrem Buch noch eine ganze Menge anderer eventuell wertvoller Hinweise, also zum Beispiel auf Schlüsselbein-Orgasmen oder, wo ich auch sehr gelacht habe, 69 is a waste of time, so die 69er-Stellung, wo Sie sagen, also ist für Sie immer ein Rätsel geblieben.
Das
ist stimmt. Rätsel das ist, eigentlich ist, das richtige Wort gewesen, habe ich es mir richtig gemerkt? Auf jeden Fall sind Sie kein Fan.
Das schafft mein Hirn nicht, da ist so viel los dann. Also sowohl an meinem Körper, dann will ich aber auch was für den anderen machen, das packe ich nicht. Dann implodiert mein Gehirn.
Und wo wir uns dem Ende dieses Diskurses nähern, mir fällt auf, Sie haben ja noch völlig, oder vielleicht war ich es auch, aber ich meine, die Frau übernimmt die Verantwortung vielleicht auch in diesem Gespräch. Sie haben die Utopie vergessen, glaube ich. Ich habe doch gelesen bei Ihnen, Sex hat utopisches Potenzial.
Ja. Also man könnte ja sagen, das ist alles hier so neoliberaler Quatsch. Wieso muss ich jetzt noch meinen Sex verbessern? Auch noch. Und viele sagen das auch. Also über Sex, man möchte nicht seinen Sex kritisiert kriegen. Der funktioniert ja halbwegs, also lieber nicht dran rühren. Aber ich finde, wenn man richtig guten Sex macht und dann so mit bewegtem, lebendigem Becken in der Welt steht und lustvoll in der Welt steht, dann ist man gar nicht mehr konsumsüchtig, ist nicht mehr arbeitssüchtig. Man ist quasi für die Logik des Kapitalismus auf so eine Weise nicht mehr erreichbar und ist einfach ein glücklicher, satter, zufriedener Mensch.
Und weil das vielleicht so ein subversives Potenzial auch hat, vielleicht gibt es ja deshalb diese ganze schwarze Pädagogik um Sex, so von wegen ja, des utopischen Potenzials, dachte ich jetzt so, als ich Ihnen so zuhörte.
Davon gehe ich aus, Hände auf die Bettdecke und genau, habe nur nicht zu viel Lust. Und eben, es werden ja auch heute noch Jungs reihenweise beschnitten, obwohl das nicht nötig wäre, obwohl es eben weniger drastische Mittel gäbe bei Vorhautverengung. Aber man macht das eben, und das kommt aus dieser schwarzen Pädagogik, eben, dass die Jungs nicht so viel masturbieren und angeblich ist da Schmutz, wenn die Vorhaut nicht beschnitten ist. Das kommt alles aus dieser Zeit und wir haben das immer noch in den Knochen quasi.
Und fällt Ihnen noch irgendein Klischee ein in Sachen Sex, das sich für Menschen, die Ihr Buch lesen, nach der Lektüre auf jeden Fall erledigt hat? So ein Klischee zum Abschied jetzt hier.
Na, vielleicht was Kleines. Frauen sind kompliziert. Frauen sind nicht kompliziert, sondern es wird eben erst die Gebärmutter nach 20 Minuten ungefähr so aus dem Weg gekurbelt. Und so lange dauert es, bis der Penis eindringen darf. Und das machen wir nicht, um euch zu ärgern, sondern es wäre schön, wenn Sex so lange dauern könnte. Das vielleicht. Oder ich muss nichts lernen über Sex. Das ist auch ganz schlimm, weil es wird ja immer nur schöner, es wird immer nur lustvoller und besser, je mehr man gelernt hat. Ich habe das Gefühl, die Leute denken, man will ihnen ihren Sex wegnehmen, aber das stimmt ja nicht. Sondern alles, was ich vorschlage, kommt ja zu diesem Sex, den man eh schon hat und der ja funktioniert und fein ist, kommt das dazu. Und dann hat man so ein riesiges Reservoir von Dingen, die man machen kann. Das fängt mit Atmen an und hört mit Handjob-Techniken auf, die eben dazukommen und die wirklich Spaß machen.
Susanne Rehlein im MDR-Kulturdiskurs. Ich bin Carsten Tesch. Wir haben über Ihr Buch Ab ins Bett, sexuelle Späterziehung gesprochen. Das ist im Verlag Volland und Quist erschienen. Hat 264 Seiten. MDR-Kulturdiskurs gibt es im Radio und online als Podcast in der ARD-Audiothek. Susanne Rehlein, Dankeschön.
Danke auch.
Zuhören macht empathisch.
Leider hat Weinen so einen schlechten Ruf, weil wir damit Schwäche assoziieren. Aber ich habe da eine ganz andere Meinung dazu.
Zuhören macht sexy.
Was hat die andere Person da mitgebracht, das dich gereizt hat, was mit dir was gemacht hat?
Zuhören macht lässig.
Oh, ey, Leute, wenn ihr Bock habt, habt halt beim ersten Date Sex. Und wenn nicht, dann halt auch nicht.
Erleben Sie die ganze Macht des Zuhörens mit der ARD Audiothek und den besten Podcasts für die Themen Psychologie, Sex und Liebe. Werbefrei und ohne weitere Kosten. Die ARD Audiothek. Jetzt die App herunterladen.